Das fühlt sich unglaublich aufregend an. Man versetzt sich in diese Welt. Also eigentlich habe ich durch diese Publikation zwei historische Persönlichkeiten auf die Welt gebracht. Über die können wir jetzt eine Netflix-Serie drehen.
Im Museum. Ein Podcast von Sissi Grant.
Dann würde ich einfach vorschlagen, dass wir anfangen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Museum. Und mein Name ist Andreas Fischer. Und wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, experimentieren wir in letzter Zeit etwas mit unseren Formaten. Und wir sind ja für euch regelmäßig in Museen und Ausstellungen und Kultur- und Wissensinstitutionen unterwegs. Und was uns da eben immer wieder auffällt, ist, dass dort unglaublich intelligente und interessante Menschen arbeiten. Und da haben wir uns gedacht, wie wäre es, wenn wir diese Leute mal nicht im Museum besuchen, sondern sie in unser Studio einladen und ihnen eine Stunde oder eben so lange, wie sie wollen, geben, um mit ihnen einen Deep Dive in ihr Wissen und ihre Wirklichkeit und in ihre Interessen machen. Und da freue ich mich sehr, heute eine Person gerade vor mir gegenüber sitzen zu haben, und zwar die Anna Dolganow. Und Anna, du bist?
Ich bin viele Sachen. Ich bin US-Amerikanerin, ich komme aus den USA und kam als Doktorandin nach Wien. Ich bin Althistorikerin, also Spezialistin für römische Geschichte. Und ganz besonders bin ich Spezialistin für antike Urkunden aus dem Römischen Reich. Und dafür ist Wien eine der besten Orte auf der Welt, um die sogenannte Papyrologie, also das Studium antiker Urkunden auf Papyrus, zu lernen. Und deshalb bin ich nach Wien gekommen.
Ja, und deswegen habe ich dich auch ins Studio eingeladen.
Ja.
Weil wir haben nämlich hier im Podcast schon, glaube ich, mehrere Objekte, Papyri, ist ja die Mehrzahl von Papyrus wahrscheinlich, ne?
Genau.
Habe ich das richtig gesagt?
Ja, da hast du es richtig
danke.
Gesagt.
Bitte immer ausbessern, wenn ich irgendeinen Blödsinn rede.
Alles klar.
Ich neige dazu. Wir haben mehrere Papyri im Podcast schon behandelt und ich habe ja vorher noch nie in meinem Leben mit Papyri zu tun gehabt. Und ich war aber so tatsächlich noch nie irgendwie einen Bezug dazu gehabt. Nur wir sind dann öfter ins Papyrusmuseum in Wien gegangen und da sind mir dann plötzlich so die für mich obstrusesten und gleichzeitig interessantesten Schriftstücke überhaupt präsentiert worden. Also Überbleibsel aus einer komplett anderen Welt von 2000 Jahre her, die so kleine Bruchstücke und Einblicke in das direkte Leben aber in dieser Zeit geben. Und ja, und genauso sind wir auf dich gestoßen, weil du ja absolute Expertin in diesem Bereich bist. Und fangen wir vielleicht damit gleich mal an. Sprechen wir einfach mal drüber, was du jetzt gerade arbeitest. Das würde mich interessieren.
Ja, also soeben habe ich eine sehr wichtige Publikation auf die Welt gebracht, die ist viel in den Medien gewesen. Das ist ein einzigartiger, bahnbrechender Papyrus aus der judäischen Wüste, befindet sich also im Israel-Museum in Jerusalem. Und das ist eine Urkunde aus der Zeit großer jüdischer Aufstände gegen die römische Herrschaft. Eine sehr spannende Epoche. Und diese Urkunde haben wir überhaupt, weil Flüchtlinge, also Menschen, die von dem großen Krieg gegen die Römer geflüchtet sind, in die judäische Wüste, diese Urkunde mit sich hatten und sie dann in einer Höhle versteckt haben. Und da ist es trocken genug, dass organische Materialien wie eben Papyri überleben. Und deshalb haben wir diesen Einblick in diese historische, sehr spannende und turbulente Zeit.
Wenn du sagst Dokument, wie schreibt das einmal? Wie schaut sowas aus?
Also das ist ein großes Papyrusfragment in der Größe von ungefähr einer A4-Seite. Und es ist die zweite Hälfte der ursprünglichen Urkunde, die leider verloren gegangen ist.
Aha.
Ja, das heißt, wir müssen viel Detektivarbeit machen, um zu verstehen überhaupt, worum es hier geht. Das ist eine Urkunde aus einem spannenden Prozess. Nämlich, das sind Notizen von zwei Anklägern, die zwei jüdische Männer wegen Steuerflucht und Betrug anklagen. Und die vorbereiten ihre Prozessreden. und planen ihre Argumentation und versuchen vorherzusehen, wie die Gegenargumentation läuten wird. Das heißt, sie sagen, wenn die anderen Anwälte das sagen, dann werden wir das drauf antworten. Und es kommt eine spannende Krimi-Geschichte raus, es wird organisiertes Verbrechen erwähnt, es wird aufrührerisches Verhalten gegen den römischen Staat erwähnt. Ob diese zwei Männer tatsächlich diese großen Kriminellen waren, ist jedoch unklar, weil natürlich die Anwälte versuchen, es möglichst rhetorisch hochzuspielen.
Mhm. Ja, aber das hört sich für mich sehr, sehr kontemporär an. Also wir reden da jetzt von einem Dokument, das ist wie alt?
Das ist fast 2000 Jahre alt.
2000 Jahre alt. Und da waren ganz wiffe Advokaten am Werk, die da ihren Prozess vorbereitet haben.
Ganz genau. Und interessant ist, als diese Publikation veröffentlicht wurde, bekam ich dann Anrufe von Anwaltskanzleien aus unterschiedlichen Ländern und sogar Bloomberg Tax Lawyers in den USA haben das auf ihrer Webseite veröffentlicht mit dem Motto, das Finanzamt hat es immer gegeben, Steuerbetrug hat es auch immer gegeben, nach wie vor gehen wir solchen Fällen nach.
Also quasi, um auch zu zeigen, es ist auch eines der ältesten Gewerbe der Welt, wahrscheinlich.
Ist so. Seitdem es Steuer gibt, gibt es auch Steuerflucht.
Aber gehen wir vielleicht ein wenig, ich weiß, dieser Fall ist extrem kompliziert.
Sehr komplex.
Aber es ist eine True-Crime-Geschichte. Und vielleicht gehen wir mal nur ein wenig hinein. Was ist denn da passiert? Was steht denn da drauf?
Also wir haben natürlich die Sicht der Anklage und wir müssen sofort erkennen, dass es vielleicht nicht das ganze Bild ist, was wir da bekommen. Ja? Aber die Anklage behauptet, diese zwei Männer, die jüdische Namen haben, haben versucht, Sklaven an Freunde zu verkaufen und keine Steuer zu bezahlen. Also alle Käufe von Immobilien und Sklaven in der römischen Welt waren mit mehreren Steuern verbunden. Und anscheinend haben sie versucht, diese Steuer zu vermeiden, indem sie einen Scheinkauf betrieben haben an Freunde in einer anderen Provinz, in der Nachbarprovinz. Und wenn man so einen Kauf erledigt, verschwinden die Sklaven quasi auf Papier aus der eigenen Provinz. Mhm. Die haben aber die Sklaven da behalten und nicht in die Nachbarprovinz transportiert. Das heißt, sie sind dort nie angekommen und wurden also dort von der Verwaltung nie erfasst. Mhm. Das heißt, sie sind verschwunden aus der Sicht des Staates. Und dadurch konnte man die Steuer dann vermeiden. Warum diese zwei Männer dies betrieben haben, wissen wir jedoch nicht. Es wird ihnen alles Mögliche vorgeworfen, an aufrührerischen Ansichten, an krimineller Vergangenheit. Wir wissen jedoch, dass in der römischen Welt die Gerichtsrhetorik solche Argumentationen verwendet hat, um die Angeklagten anzuschwärzen und damit plausibler zu machen, dass sie tatsächlich getan haben, was man denen vorwirft. Das heißt, es sieht aber so aus, als hätten diese Männer doch eine kriminelle Vergangenheit. Da es vor 10 Jahren davor einen großen jüdischen Aufstand gegeben hat, kann es sein, dass sie daran beteiligt waren. Das wissen wir nicht konkret.
Ja, da springen wir mal zwei Dinge ins Ohr jetzt. Erstens einmal, dass das extrem modern klingt. Also auch, dass die Anklage dann natürlich versucht, den Charakter, also Character Assassination.
Genau.
Danke sehr. Ist ja heute auch noch eine ganz übliche Strategie im Strafrecht und vor allem wahrscheinlich sogar in den USA, vielleicht sogar noch üblicher wie bei uns. Also auf der einen Seite super modern und auf der anderen Seite natürlich, wir reden da jetzt gerade von Sklaven.
Genau, das ist eine Sklavengesellschaft. Das stimmt. Und das heißt, die Sklaven kommen im Prozess auch vor. Der letzte Teil des Textes ist eine Mitschrift aus der unmittelbaren Gerichtsverhandlung.
Ah, wow.
Und dort werden, meiner Meinung nach, die Sklaven gefoltert. In real time. Also das wird beschrieben. Und im römischen Recht war eine Aussage eines Sklaven in einem Prozess nicht gültig, wenn es nicht unter Folter entstanden ist. Weil ein Sklave war juristisch gesehen kein Mensch. Und deswegen hatte die Aussage eines Sklaven keinen normalen Wert, sondern musste erzwungen werden. Und genau. Und wir sehen in dieser Mitschrift, dass tatsächlich jemand meiner Meinung nach verprügelt wird und dann etwas beichtet oder in diesem Fall nichts beichtet, was die Ankläger wollen.
Das heißt, es hat in diesem Rechtssystem die Ansicht gegeben, wenn die römische Macht es nicht aus dir rausprügelt, dann kann es nicht stimmen.
Aber wenn er meine Sklave ist, ja. Und das Ganze, da es um Steuerbetrug geht, wir wissen aus den römischen Rechtsquellen, dass wenn es um Steuerbetrug gegangen ist, durfte der Staat alles tun. Also was sie, zum Beispiel die Römer dachten, das sei nicht besonders nett, die Sklaven gegen die eigenen Herren zu foltern. Das haben sie in der Regel nicht getan, das haben sie vermieden, weil die sahen, das ist sozial nicht okay. Mit der Ausnahme des Steuerbetrugs, da durfte man alles. Und ein Anwalt aus Deutschland hat mich einmal angerufen und hat mir gesagt, das sei wie moderne Untersuchungshaft vor, wo auch eine Art Folter betrieben wird, in dem unter großem Druck diese Befragungen stattfinden. Und er hat gemeint, dass wir sind nicht so viele Schritte von diesem Prozess dann entfernt, dass man versucht, in einer Untersuchungshaft alles Mögliche herauszufinden, was getan wurde und wer die Komplizen sind. Das ist das andere. Also wenn man so einen Fall hatte, hat man versucht, unter Druck herauszufinden, wer daran alles beteiligt war. Um das alles aufzudecken.
Wenn du da jetzt mit richtiger Detektivarbeit diesen Dingen hinterhergehst, weil wir reden davon jetzt, wie groß können wir uns das vorstellen? Wenn ich jetzt sage A4, ist das?
Genau. Ist das A4? Genau, ist das so, ungefähr.
Ungefähr. Und da ist aber extrem viel Information drauf, weil die ganz klein geschrieben haben.
Ist so. Winzige Buchstaben. Weil die hatten das quasi als Schummelzettel vor Gericht und deswegen mussten sie alles Mögliche draufschreiben in einem sehr kleinen Platz und sehr komprimierte Sprache. Die wussten ganz genau, worüber sie reden, deswegen haben sie kein Wort verschwendet.
Und du sitzt dann da mit deiner Lupe, gehe ich mal davon
aus. Genau, oder einem elektronischen Mikroskop, wenn ich das genau sehen will.
Und Schritt für Schritt für Schritt für Schritt macht sich dir dann auf diesem Papyrus eine Welt auf.
Ja, es ist ein langwieriger Prozess in diesem Fall gewesen, weil die Urkunde ist nicht ideal, nicht perfekt erhalten. Da schwimmen die Fasern, also die Entzifferungsarbeit war äußerst schwierig, weil es ist nicht wie ein Vertrag, wo man viele Beispiele hat und ungefähr einschätzen kann, oh, hier kommt dieser Teil und hier kommt diese Formel. Nein, diese Urkunde ist eine Einzelgeschichte und hat an sich keine Parallelen in dem Sinne. Und deswegen muss man wirklich auf Altgriechisch umschalten und versuchen zu ergänzen, was man nicht gut lesen kann. Was könnte da stehen? Und dann sieht man, dass es richtig ist, was man vermutet. Und es hat viele, viele Stunden gekostet. Es ist ein langwieriger Prozess der Entzifferung. Und nachdem man den Text entziffert hat, muss man den kontextualisieren und besinnen. Was haben sie tatsächlich getan? Wenn man Steuer in der römischen Welt vermeiden will, was muss man dafür tun? Wie muss man das drehen, damit es funktioniert?
Ja, aber wie fühlt sich das an?
Das fühlt sich unglaublich aufregend an, weil, besonders wenn man das Schriftstück in der Hand hat, das diese Anwälte niedergeschrieben haben und vor Gericht hatten und wo sie die Gerichtsverhandlung mitgeschrieben haben. Das ist eine Unmittelbarkeit, die ist für einen Historiker eine absolute Traumsensation. Ja, man versetzt sich in diese Welt. Je mehr man das erforscht, desto lebendiger kommen diese Bilder auf und diese. Also eigentlich habe ich durch diese Publikation zwei historische Persönlichkeiten auf die Welt gebracht, die jetzt für die Menschen ein Begriff sind. Also diese Gadalias und diese Saulus, über die können wir jetzt eine Netflix-Serie drehen.
Die zwei Protagonisten.
Genau, die zwei Protagonisten, die Angeklagten. Wir können sie uns lebendig vorstellen. Mit dem Filter der Anklage natürlich.
Ja, aber du bist schon investiert in diese Charaktere.
Na, wenn man so viel Zeit mit denen verbracht hat, hat man das Gefühl, man kennt sie schon.
Ja, aber erzähl mal ein bisschen was von ihnen. Also, wie ist dein Gefühl zu denen?
Also, dieser Gadalias ist eine interessante Persönlichkeit, weil der gehört ja zur städtischen Oberschicht dieses großen Dorfes in der Provinz Judäa. Und sein Vater war Notar, also eine wichtige Figur in der Stadt. Und man beschreibt ihn als jemanden, der das menschliche Kapital des Vaters verschwendet hat, der quasi in die Kriminalität runtergestiegen ist, der auch verarmt ist. Und das war eine sehr negative Sache in der römischen Welt, dass man das Vermögen der Familie verschwendet. Es war ein Typus in der römischen Rhetorik, diese Art von, wie heißt es, Prodigal Son auf Deutsch, wie in der biblischen Geschichte. Mhm. Das war sehr, sehr schlecht, dass man die Familie etwas geleistet hat und man dann das alles verschwendet und runtersteigt in der Gesellschaft. So stellt man ihn dar. Der ist so verarmt und so, dass er käuflich ist und grundsätzlich bereit zu jeder Art von Verbrechen. So stellen die Ankläger ihn dar. Und die wollen auch den Eindruck erwecken, die haben Angst vor ihm, das ist interessant. Weil die spielen das so theatralisch, sie sagen, ah ja, und wenn wir all das erwähnen, was er in Vergangenheit begangen hat, dann werden wir den Eindruck erwecken, wir haben Angst vor seiner Macht. Und das ist interessant, weil inwiefern könnte so eine Person für die römische Verwaltung eine Gefahr darstellen? Und wenn man nachdenkt, ist das genau die Person, die sehr gefährlich ist. Weil die römische Herrschaft war wesentlich davon abhängig, dass die lokalen Eliten mitgespielt haben. Das war kein Staatsapparat, das alles quasi, das war kein Polizeistaat. Die hatten nicht die Ressourcen, dass sie alles direkt regieren konnten. Die waren wirklich von der Kooperation der lokalen Eliten abhängig und haben das sehr erfolgreich gemacht. Das heißt, die lokalen Eliten im Römischen Reich haben sehr enthusiastisch mitgespielt. Die hatten große Karrieremöglichkeiten in der Reichsverwaltung. Und die mitgespielt haben, sind aufgestiegen. Die Widerstand geleistet haben, wurden runtergedrückt oder verbannt gelegentlich. Und aber wenn es Aufruhr unter den städtischen Eliten gibt, dann ist die Herrschaft wirklich in Gefahr. Besonders in einer Randregion, die neben dem Nachbarreich sich befindet. Und das ändert natürlich das Empfinden der Menschen in dieser Region, weil das Paterreich ist in unserer Nachbarschaft. Wenn die römische Herrschaft lockerer wird, dann steigen wir mit denen besser aus. War vielleicht der Gedanke im Raum.
Das heißt also, die Frage nach öffentlicher Wirksamkeit ihres Tuns oder heute würde man sagen der PR dieser Anklage, die war denen schon bewusst auch.
Ja, ich glaube, sie versuchen alle möglichen Unsicherheiten von der Seite des römischen Richters vorherzusehen und auszunutzen. Die Tatsache, dass es in dieser Region im Nahen Osten schon mehrere riesige Aufstände gegeben hat, die für große Verluste bei dem römischen Militär sorgten und sehr blutig waren. Das heißt, man kann diese Geister wiederbeleben. Und so, das machen sie.
Das war jetzt der eine und der andere?
Und der andere ist der sogenannte Saulos, also auch ein jüdischer Name. Und er, was er will, ist nicht ganz klar. Es kann sein, er will ganz banal keine Steuer zahlen. Das ist eine banale Kleinkriminalität, die es überall und immer auf der Welt gegeben hat. Es kann sein, dass er ärmer auf Papier ausschauen wollte, als er tatsächlich war, weil zusätzlich zur Besteuerung hat der römische Staat verpflichtende Tätigkeiten an die reicheren Menschen quasi, die dazu gezwungen, Tätigkeiten im öffentlichen Dienst zu machen. Und wenn man zu arm dafür war, wurde man dazu nicht gezwungen. Das kann sein, dass er versucht hat, eben sein Vermögen zu verstecken. Und was wir aber nicht wissen, wir befinden uns am Vorabend der nächsten riesigen jüdischen Revolte. Die war total kataklysmisch, die hat zu 100.000 Toten geführt. Das sagen uns die historischen Quellen. Indem man diese Kleinkriminalität betreibt, ist es eine gewisse Geisteshaltung dem römischen Staat gegenüber. Das heißt, wenn man keine Steuer zahlen will, missachtet man eigentlich den Staat und die Öffentlichkeit. Und das haben die römischen Behörden offenbar sehr ernst genommen als schlechtes Zeichen für die Stimmung in dieser Region. Und das heißt, wenn du eine Person hast, die nach der letzten Revolte so etwas betreibt, ist sie grundsätzlich verdächtig. Man muss sie befragen, um herauszufinden, was vielleicht dahinter steckt.
Weil es im schlimmsten Fall tatsächlich gar nicht ums Geld geht.
Im schlimmsten Fall geht es gar nicht ums Geld. Im schlimmsten Fall geht es um die Zerstörung der römischen Herrschaft.
Interessanterweise ist der Fall ja aufgeflogen, weil einer der Herren einen Sklaven freilassen wollte. Getan hat.
Ist so. Das ist interessant, weil natürlich das Römische Reich war eine Sklavengesellschaft, aber die hatten auch eine ziemlich fortschrittliche Bürgerrechtspolitik, was auch die befreiten Sklaven betraf. Das heißt, ein freigelassener Sklave konnte ein römischer Bürger werden, wenn der Herr ein römischer Bürger war. Und nach einer Generation konnten also die Kinder des Freigelassenen eigentlich ziemlich hoch auch auf der Karriereleiter aufsteigen. Und auch die Freigelassenen selbst konnten sehr reich werden. Wie wir zum Beispiel aus dem berühmten Werk des Satyricon des Petronius wissen, wo ein sehr reicher Freigelassener, also ein neureicher Freigelassener, alles Mögliche betreibt und sehr exzessiv und sehr lustig. Und die Frage ist aber, wenn es nur ums Geld gegangen ist für diese zwei Menschen, warum wurde dann ein Sklave freigelassen? Das ist die große Frage. Weil wenn man Sklaven schmuggelt, wenn man sie illegal verkaufen will, wenn man keine Steuer zahlen will, warum lässt man dann einen frei? Das öffnet die Frage, gab es andere Motive vielleicht dahinter? Mhm. Wir wissen aus den jüdischen Quellen, dass man wurde aufgefordert, nach 7 Jahren Dienst einen jüdischen Sklaven zu befreien. Waren vielleicht religiöse Motivationen dahinter? Man kann sich alles Mögliche vorstellen, wir wissen das nur leider nicht konkret. Weil
macht es dich verrückt, dass du niemals wissen wirst, wie es weitergegangen ist?
Nein, man muss damit als Historiker leben. Und ich glaube, wir können sehr viel vermuten. Was wir in der Publikation nicht behauptet haben, kann man vermuten, dass es für die zwei nicht gut ausgegangen ist. Weil die waren schließlich in einem Stadium, wo der eine der anderen beschuldigt hat. Und wenn Komplizen einander gegenseitig beschuldigen, heißt es, es ist für sie eigentlich aus. Ja. Heißt das, die Tatbestände stehen fest. Die einzige Frage ist, hat die Revolte vielleicht den Prozess unterbrochen? Und was hatten diese Leute für einen Bezug zu dieser Revolte? Weil in der Höhle, wo ich vermute, dass die Urkunde herkommt, waren auch die Familienmitglieder eines wichtigen Rebellenführers. Die waren dort in derselben Höhle, so wie ich vermute. Das heißt, vielleicht kann weitere archäologische Forschung, Knochenanalyse zum Beispiel, uns mehr sagen über die Identität dieser Menschen. Kann es sein, dass wir mehr Höhlen in diesem Tal entdecken? Das kann durchaus sein. Es werden immer wieder kommen neue Höhlen und neue Gegenstände auf die Welt. Also es bleibt spannend.
Und warum sollten wir genau dieses Papyrus, man ist in einem Ausnahmezustand, man muss fliehen, man flieht in eine Höhle, um zu überleben.
Mhm, genau.
Gehen wir davon aus. Und da packe ich meine Sachen und nehme diesen Papyrus mit.
Du, das ist absolut die richtige Frage, weil zum Beispiel mein Haus brennt nieder, was nehme ich mit? Ich nehme einen Reisepass, ich nehme meine Geburtsurkunde, solche Dinge. Aber warum nehme ich einen Schummelzettel für eine Anklage gegen zwei Juden wegen Steuerbetrug? Warum nehme ich sowas mit? Ich habe einige Vermutungen dazu. So eine Urkunde würde man nur im Besitz haben, wenn man irgendeinen Bezug zur Anklage hat. Das ist eine Urkunde privaten Charakters. Das heißt, es ist kein offizielles Gerichtsprotokoll. Wem würde das nützen, zu zeigen, dass man einen Bezug zur römischen Anklage, zur Staatsanwaltschaft hat? Vielleicht ging es da auch ums Überleben. Mhm. So eine Urkunde kann man einen als Mitglied der römischen Verwaltung identifizieren. Das könnte nützlich werden, wenn man zum Beispiel mit römischen Soldaten zu tun hat oder so.
Fragen über Fragen.
Ja.
Gehen wir mal vielleicht wieder ein bisschen in die Breite. Mhm. Ich habe noch nie in meinem Leben mit einer Person gesprochen, die mehr im Römischen Reich gelebt hat wie du. Du bist ja.
Ich verbringe dort sehr viel Zeit, jeden Tag. Ja.
Das habe ich mir gedacht. Kannst du mir da ein bisschen ein Bild malen von dieser Gesellschaft?
Also, es war vielseitig und zum Teil widersprüchlich. Weil einerseits, was die Institutionen und die Rechtsinstitutionen betrifft, war das Römische Reich ein sehr fortschrittlicher Raum. Die Institutionen des Staates waren sehr, sehr weit fortgeschritten, wie wir auch in dieser Prozessgeschichte aus Judäa sehen. Das staatliche Archivwesen und die Registrierungspflicht für alle möglichen Privatrechtsgeschäfte, die der Staat dann verfolgen und überprüfen konnte, ist unglaublich. Dass man alles Mögliche vorlegen und beweisen musste, um die Rechtswege zu zeigen, die man betreten hat. Das klingt alles sehr, sehr modern. Ja. Auch das juristische Denken, das immer noch unser juristisches Denken ist im Grunde, besonders in Kontinentaleuropa, das war auch sehr fortschrittlich. Andererseits hatte man eine Sklavengesellschaft, wo Menschen als Dinge betrachtet wurden. Man hatte eine Gesellschaft, wo keine Menschenrechte waren, nicht im Entferntesten, wo auch Frauen keine wirkliche Stimme hatten in vielen Bereichen. Andererseits, wenn man eine sehr reiche Frau war, konnte man schon eine Stimme und eine Agency haben. Das heißt, es war eine Gesellschaft mit massiver Ungleichheit, wo, wenn man arm und unwichtig war, das Leben weniger zählte. Das heißt, man konnte schlimmer gefoltert werden, man wurde schlimmer hingerichtet, man wurde viel schlimmer behandelt, als wenn man eine reiche Person war und dieselbe Tat begangen hatte.
Das heißt, es war eine absolute Statusgesellschaft.
Yes, absolute Statusgesellschaft. Mit sehr viel Patronage. Das heißt, eine wichtige Kraft durchgehend durch die römische Geschichte waren die persönlichen Beziehungen und das Patronage. Das haben wir aber in unseren modernen Gesellschaften auch zum Teil. Der Aufstieg gelang nicht nur durch Verdienst, sondern hauptsächlich durch persönliche Bekanntschaften. Mhm. Andererseits hatte man eine sehr fortgeschrittene Bürokratie, so wie es dann für 1000 Jahre danach nicht gegeben hat. Das heißt, es gibt viele Widersprüche. Also andererseits gibt es viele Anzeichen von dem, was man aus, sagen wir, weberianischer Sicht als moderne Staatlichkeit betrachten würde. Andererseits sehr viele archaische Züge und eben durch Patronageverhältnisse.
Du bist ja durch viele große Institutionen gewandert in deinem Leben.
Das stimmt.
Du bist die erste Person, die ich kenne, du warst in Harvard, in Oxford und in Princeton.
In Cambridge, nicht in
Cambridge,
Oxford.
Entschuldigung.
Ja, genau. Die falsche Oxbridge Universität. Genau. Also ich komme ursprünglich aus Russland, also ich bin ein Migrationskind nach USA. Ich musste Englisch von null mit 8 Jahren lernen. Das ging Gott sei Dank sehr schnell. Und ich habe mein Studium in Harvard abgeschlossen, bin dann nach England für mein Masterstudium gegangen mit einer Gates Fellowship und von der Gates Foundation und bin dann zurückgekehrt nach Princeton fürs PhD. Und dann habe ich eben kapiert, dass um wirkliche Originalforschung in der römischen Geschichte zu betreiben, muss man neue Quellen suchen. Also das ist wirklich, das garantiert, dass man etwas Neues sagt. Die neuen Quellen in der römischen Geschichte, also der wirkliche größte Beitrag an neuen Quellen, sind die Papyri. Mhm. Es gibt immer noch ca. 400.000 unveröffentlichte griechische Papyri aus den hellenistischen und römischen Zeiten. Und das hat mich so gelockt, dass ich nach Wien gekommen bin, um eben diese Kunst der Papyrologie zu lernen.
Das heißt, du hast eine ganze neue Sprache gelernt, auch? Also, dein Deutsch ist ja unfassbar gut.
Danke.
Und das ist ja wahrscheinlich deine vierte Sprache, die du dann gelernt hast.
Das ist meine fünfte Sprache.
Deine fünfte Sprache. Und Altgriechisch gehört da auch dazu?
Nee, das ist die sechste und siebte. Also Altgriechisch und Latein zähle ich nicht als lebende Sprachen.
Also du bist dann tatsächlich nach Wien gekommen, weil zu meiner Überraschung Wien eine der größten Sammlungen an unerforschten Papyri überhaupt hat.
Ist so. Wir sind die zweitgrößte Papyrussammlung weltweit, die wichtigste, allerwichtigste Sammlung für antike arabische Papyri übrigens. Und unsere griechischen Bestände sind auch riesig. Und wir sind auch ein Hauptort für die Papyrologen. Das heißt, wenn man Papyrologie lernen möchte von den besten Spezialisten, kommt man nach Wien. Aus meiner Sicht. Und das habe ich tatsächlich also sehr intensiv, sehr schnell lernen müssen, um mit diesen Urkunden im Original zu arbeiten und um neue Urkunden wie diese veröffentlichen zu können. Das hat sich wirklich ausgezahlt. Das war sehr schwere, langwierige Arbeit, aber das zahlt sich völlig aus. Das hat meine Kenntnisse in der römischen Geschichte verdoppelt, verdreifacht.
Wie hat dich das alles als Mensch verändert?
Ich glaube, das hat mir viel Mut gegeben, dass man muss sich auf neue Dinge einlassen. Man muss den Mut haben, sich in Bereiche zu werfen, wo man noch keine Kompetenzen hat. Man muss an sich glauben, ich kann das. Ich werde das meistern. Ich werde das können. Wer weiß, was da rauskommt, aber ich muss Geduld und Selbstbewusstsein haben. Und genau. Das zahlt sich dann schließlich aus. Da kommen wirklich revolutionäre neue Ergebnisse aus solchen Initiativen.
Und dein Weltbild?
Mein Weltbild. Also ich habe in so vielen Ländern und so vielen Gesellschaften gelebt und ich habe ein sehr offenes Weltbild. Ich betrachte jede Gesellschaft, in der ich lebe, quasi analytisch. Es gibt eine andere Sicht auf die Menschen, weil die Menschen sind überall Menschen, jedoch Kulturen und Gesellschaften sehr unterschiedlich sind. Es bereichert wirklich das historische Verständnis der Menschen.
Das heißt, du siehst gar nicht, ich meine, davon gehe ich jetzt aus, du siehst da eigentlich keinen großen Unterschied zwischen uns und den Griechinnen und Griechen dieser Zeit. Jetzt nur kulturelle Unterschiede.
Kulturelle Unterschiede können aber sehr massive Auswirkungen haben. Also man sieht immer wieder das Menschliche dran. Ja? Dass die Kinder der zweiten Ehefrau die erste Ehefrau nicht mögen und mit den Kindern der ersten Ehefrau streiten, weil sie befürchten, sie an dem Erbe wenig bekommen. Das ist menschlich durch die ganze menschliche Geschichte. Andererseits sieht man bestimmte Besessenheiten und Ideen fix, die nur in einer bestimmten kulturellen Umgebung entstehen und sehr kulturspezifisch sind. Wie zum Beispiel die Statusfrage. Wie die Briefkommunikation der Römer auch funktioniert haben. Das war sehr encoded, welche Wörter man verwendet, wenn man mit Standesgleichen kommuniziert, wie ändert sich die Sprache, wenn man mit Leuten niedrigeren Standes oder mit weniger politischem Einfluss kommuniziert. Das ist sehr interessant zu sehen, sehr nuanciert. Da kann man natürlich auch Parallelen zu moderner Gesellschaft ziehen, aber es ist auch wichtig, das Kulturspezifische in dieser Epoche zu erkennen. Und also quasi historisierend, kontextualisierend das zu begreifen.
Was ist der Papyri? Hat dich schon mal ein Papyri zum Lachen gebracht?
Also zum Lachen, zum Weinen, zum Befürchten. Es gibt zum Beispiel einen Fall, das ist ein furchtbarer Fall, das ist gar nicht zum Lachen, wo ein Erbstreit stattgefunden hat, weil die Mutter ist bei der Geburt gestorben. Aber das Baby ist auf die Welt gekommen. Die Familie der Mutter will ihre Mitgift zurück. Aber der Vater besteht drauf, weil das Baby ja da ist und deswegen hat er einen Anspruch auf das Vermögen.
Weil es eine Kontinuität gibt.
Genau. Und dann stirbt das Baby plötzlich. Und da fragt man sich, was hat die Familie das Baby umgebracht? Weil sie gedacht haben, weil in der Antike, und da das ist sehr spezifisch Antike, das Leben eines kleinen Kindes war so prekär, dass man dass man gar nicht sicher sein konnte, dass ein Kind bis 5 Jahre lebt. Eigentlich standen die Chancen nicht besonders gut. Nach 5 Jahren konnte man sicherer gehen, dass ein Kind dann erwachsen wird. Aber vor 5 Jahren war alles möglich. Deswegen zählte das Kind, das Leben eines Babys viel weniger als in unserer Zeit.
Spannend, dass man dann auch sieht, dass so Fortschritte in der medizinischen Betreuung dann tatsächlich auch dazu führen, dass wir die Wertigkeit, die wir an menschliche Existenzen binden, ja, sich verändert.
Absolut.
Weil die Tatsache, dass man einfach so hohe Kindersterblichkeit hatte, führte dann dazu, dass man an sich das Leben weniger wertschätzte.
Wertschätzt vielleicht nicht, aber das ist eine Realität, dass jedes einzelne Kinderleben weniger wert ist. Auch wenn man die Ressourcen bedenkt, die man braucht, um ein Kind großzuziehen. Zum Beispiel das berühmte Kinderopfer der Karthager hatte wahrscheinlich damit zu tun, dass man ein Leben eines neugeborenen Babys versprochen hat, wenn ein krankes, älteres Kind wieder gesund wurde. Das heißt, das ältere Kind hatte schon so lange überlebt, dass man mehr investiert war in dem Überleben dieses Kindes als bei einem neugeborenen Baby, wo man nicht sicher sein konnte, stirbt es in den nächsten 2 Monaten oder nicht. Das sind wirklich andere Vorstellungen, andere Kulturen, die wir nur von der Seite betrachten können.
This disturbs me greatly.
Ich wollte was zum Lachen zitieren. Da muss ich nachdenken. Was hat mich zum Lachen gebracht? Was war mal lustig? Die passive-aggressive, also die unterschwellig aggressive Kommunikation zwischen Behörden, wo ein Beamter etwas Falsches gemacht hat, das ist ganz lustig. Weil es gibt zum Beispiel einen Fall, wo ein lokaler Wasserversorgungsbeamte mafiose Geschäfte dreht und einem Grundbesitzer das Wasser abdreht. Praktisch. Mhm. Also man sieht im Hintergrund, der Grundbesitzer hat seine Leute nicht richtig bestochen oder nicht das Geld ausgegeben, das der Wasserversorger wollte, und er hat ihm das Wasser abgedreht. Dann kriegt er einen verärgerten Brief von der Finanzverwaltung, aber der verärgerte Brief ist sehr höflich formuliert, ist scheinhöflich formuliert, indem du, mein Liebster, und so weiter und so fort, wenn du das nicht machst, dann wird es schwere Konsequenzen geben. Aber du siehst, der Ärger durch diese Scheinhöflichkeit, das ist ganz lustig zu betrachten. Dass man trotzdem sich verpflichtet fühlt, den höflichen Ton zu behalten, jedoch ist es kristallklar, dass man den eigentlich erwürgen möchte.
Ja, aber das ist die ganz normale Kommunikationsstrategie, wenn man mit seiner Hausverwaltung kommuniziert.
Richtig, gute Parallele,
auch
genau.
Heute, auch
weil
heute
ist es dann nachteilig, wenn man dann zum Streiten kommt, ja.
Aber das ist wieder ein schöner Bezug, dass gewisse Formen von emotionalen Aushandlungsprozessen dieselben werden. Wie lange wird es für mich brauchen? Du erfindest jetzt eine Zeitmaschine, weil ich bin nicht intelligent genug. Du könntest das aber tun, wenn du was anderes gemacht hättest. Zeitmaschine, ich gehe rein, 2000 Jahre zurück. Wie lange wird es für mich dauern brauchen? Wie lange würde ich brauchen, bis ich mich an diese neue Gesellschaft adaptiert hätte? Könnte ich da von Anfang an irgendwie durchschwimmen oder wie
was? Oje, also wenn du niemand bist und niemanden kennst, bist du grundsätzlich in Gefahr. Man kann sich von der Straße verschleppen und sagen, das ist mein Sklave.
Oh.
Und wie wirst du beweisen können, dass du kein Sklave bist?
Aha.
Wo sind deine Urkunden?
Ja, muss
wo
mal,
ist deine Geburtsurkunde? Wen kennst du? Wo sind die Eltern und die Tanten, die vor Gericht sagen können, nein, das ist unser Sohn und unsere Neffe? Also wenn du kein Verbindungsnetz hast, dann ist deine Existenz grundsätzlich gefährdet.
Das heißt, es macht total Sinn, dass ich mein paar Papiere einstecke.
Absolut. Bring alles mit, was du hast.
Aber dann das Leben als Sklave, was wäre das dann? Was müsst ihr da machen?
Ach, das hängt davon ab. Wenn man mieses Glück hat, wird man zu Zwangsarbeit gezwungen irgendwo und harte Arbeit. Und dann reiht man sich auf und überlebt nicht lange. Als Haussklave hat man das beste Leben, weil dann wird man quasi zum Teil der Familie. Man kann natürlich trotzdem ausgebeutet, für Frauen ganz besonders sexuell ausgebeutet werden. Das war fast unvermeidlich. Aber man konnte aber trotzdem theoretisch gut überleben und sogar freigelassen werden. Aber das hängt wieder davon ab, was du kannst. Kannst du etwas Besonderes, was etwas wert ist? Kannst du schreiben? Kannst du lesen? Kannst du Altgriechisch schreiben und lesen, weil mit Deutsch kommst du dann schwer durch. Mhm. Oder vielleicht kannst du ein musikalisches Instrument toll spielen und bei den Festabendessen des Herrn auftreten oder tanzen kannst du gut. Das wird dann vielleicht etwas bringen.
Na, leider keine dieser Qualitäten. Oje.
Dann stehen deine Chancen schlecht.
Fahrräder reparieren, aber die gibt es da ja noch nicht.
Ja, eben. Aber du kannst vielleicht etwas erfinden, was interessant wäre.
Stimmt, ja? Secondhand-Erfindung, wobei die nicht wissen, dass das schon gegeben hat. Gibt es ein Papyrus, der, also gibt es irgendwas, das dich extrem frustriert hat, weil du nicht weitergekommen bist? Also gibt es irgendwas, One Mystery, das du gerne lösen würdest?
Ja, es gibt mehrere Fälle, wo man Stellen nicht lesen kann, weil man nicht auf die richtige Idee kommt. Weil oft ist eine Stelle so abgerieben, dass man nichts rauslesen kann, man muss auf den richtigen Punkt kommen und dann sieht man das und dann löst man das. Diese Stellen lässt man normalerweise beiseite. Und wartet ein bisschen und kommt da zurück und es geht oft dann plötzlich weiter. Jeder Papyrologe hat ein paar solche Baustellen. Man lässt sich nicht frustrieren. Ich glaube, man muss geduldig sein und den Sachen nachgehen, wo man auf sichere Basis steht. Bei diesem Papyrus, den wir gerade besprochen haben, würde ich sehr gerne dem nachgehen, was urkundentechnisch gedreht wurde. Weil man sieht, es wurden gefälschte Urkunden in Archive eingepflanzt. Mhm. Da müsste ich nachforschen, wie genau das funktioniert hat. In welches Archiv musste was nachpflanzen? Und welche Archive wurden, also wie hat das administrative Wissen genau funktioniert? Und wenn ich das erforschen kann, werde ich sehr zufrieden sein. Weil das wird dann erklären, warum bestimmte Dinge gemacht wurden in dieser Betrugsgeschichte.
Das heißt, das ist deine nächste Aufgabe?
Das ist eine meiner vielen nächsten Aufgaben, weil man hat immer sehr viel am Tisch und man muss eben mehrere Dinge gleichzeitig bearbeiten, oft in unserem Geschäft.
Ja, ich muss echt sagen, sehr faszinierend. Extrem faszinierend. Vielleicht zum Abschluss hätte ich noch eine Frage zum Thema, weil es gerade so on vogue ist, darüber zu sprechen, aber es interessiert mich tatsächlich, künstliche Intelligenz.
Ja.
Ist das etwas, wo du dir denkst, wow, die kann mir jetzt so viel in meiner Arbeit helfen? Oder wie blickst du als Historiker tatsächlich aus deiner Profession auf diese neue Form von Technik, die da plötzlich auf dem Tisch liegt?
Sehr schön, dass du mich fragst, weil ich bin gerade dabei, eben Kontakte zu knüpfen, um die letzten Technologien und ihre Möglichkeiten zu erforschen. Ich glaube, das bietet uns sehr viel. Die menschliche Entzifferung dieser Papyrus-Urkunden ist sehr langwierig. Ich glaube, also wenn ich habe es irgendwann ausgerechnet, wenn man so weiter tut mit den 400.000 Papyri, die unveröffentlicht sind, wird man circa 30.000 Menschenjahre brauchen, um die alle zu veröffentlichen. Da muss uns die Technologie helfen können. Ich sehe das als sehr positiv, das als fortgeschrittenes Werkzeug zu uns zu betrachten, das unsere Arbeit sehr beschleunigen kann. Und ich werde diesen Weg auf jeden Fall beschreiten. Ich bin sehr neugierig, weil ich habe mit Tech-Leuten viel geredet und auch sie sagen, diese Technologien sind mittlerweile so fortgeschritten, wir müssen es einfach probieren. Mhm. Wir müssen zum Beispiel die Sprache der griechischen Papyri diese Technologie beibringen und dann schauen, was passiert. Nicht einmal Sie können wirklich sagen, was diese Technologie dann tatsächlich kann. Ich finde das spannend und ich werde auf jeden Fall damit experimentieren und diese neuen Wege, die ich mutig genug bin, jetzt nach meiner Erfahrung zu beschreiten, das werden wir zusammenbringen.
Wenn ich jetzt wenn ich mich jetzt als redaktionären Romantiker oute, aber gehört das nicht dazu, dass da eine Historikerin wie du jahrelang an einem Papyrus sitzt und sie den Kopf drüber zerbricht, das zu dechiffrieren? Macht das dann nicht irgendwie auch einen Unterschied, wenn plötzlich eine Maschine kommt und das in 25 Minuten gelöst hat?
Ja, das macht auf jeden Fall einen Unterschied. es ändert sich dann unsere Arbeit. Das heißt, dass uns quasi perfekte Lösungen von der Maschine angeboten werden, daran glaube ich nicht. Mhm. Es wird sehr viel quasi sehr viel Troubleshooting geben, ganz sicher. Aber es wird bestimmte Dinge einfach beschleunigen können, damit wir dann schneller zu einem fertigen Text kommen, weil unsere Arbeit besteht eigentlich an der historischen Interpretation. Da kann uns keine Maschine das ersetzen. Aber das Werkzeug kann diese Arbeit für uns viel spannender, viel schneller machen. Neues Material wird uns plötzlich quasi viel schneller zugänglich. Und damit können wir dann unsere eigentliche Arbeit machen als Historiker.
Das heißt, das wird dann tatsächlich auch so eine Art Zeitmaschine.
Also das wird multiplizieren, wie schnell wir zu neuem Material kommen, aus dem diese bahnbrechenden historischen Erkenntnisse stammen.
Okay, liebe Anna, ich glaube, eines kann ich schon vorausschicken. Ich bitte dich, wiederzukommen. Es war ein extrem interessantes Gespräch. Und ich muss sagen, jetzt mal quasi für unsere erste Sitzung finde ich das wirklich großartig. Und ich möchte dir herzlich, herzlich danken, dass du dir die Zeit genommen hast, zu uns ins Studio zu kommen. Und vielleicht noch, was kannst du empfehlen, wenn man, weil du bist ja extra nach Wien gekommen für die Papyri, was kannst du empfehlen, wenn jetzt jemand, der uns zugehört hat, in die Welt der Papyri eintauchen will? Was ist quasi ein Anknüpfungspunkt für jemand, der eine Laien und ein Laie ist?
Also, ich würde eine Führung in unserem Papyrusmuseum sehr empfehlen, weil da bin ich und meine Kollegen im Einsatz und man schaut diese Urkunden an und diese Urkunden erzählen Geschichten. Aber man kann diese Geschichten nicht erfahren, also man braucht eigentlich einen Experten, der diese Geschichten erzählt. Wir haben einen neuen Blog in der Tageszeitung Der Standard. Das wird jetzt alle 3-4 Wochen publiziert. Bitte da hineinschauen. Da veröffentlichen wir spannende Geschichten aus der Antike aufgrund der antiken Urkunden. Und genau, eine Vorlesung an der Uni Wien über Papyrologie. Aber eben eine Führung im Papyrusmuseum, da taucht man wirklich in diese Welt ein.
Wir werden alle Informationen in die Shownotes geben. Das heißt, ihr könnt euch das Recherchieren sparen, sondern einfach auf den Link klicken. Ja, und liebe Anna, ich möchte mich nochmal herzlich bei dir bedanken für dieses tolle Gespräch. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder bei Im Museum.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ciao, ciao.
Tschüss.